Es ist der 24.01.2005. Ich wollte heute mit euch sprechen über die Falle der Erwartungshaltung. Habe ich das Thema genannt. Die Falle der Erwartungshaltung. Was eine Falle ist, wisst ihr. Keiner von uns wünscht, da reinzukommen. Aber was ist denn nun die Falle der Erwartungshaltung? Da will ich erstmal ein paar Dinge vorher erklären. Zuallererst müssen wir darauf achten, dass wir die Weisungen der Bibel einfach ernst nehmen und auch befolgen und nicht denken, wir tun so, wie wir fühlen oder wie wir denken. Die Bibel ist 7-mal geläutert, steht geschrieben. Das heißt, sie ist absolut rein und wir richten uns nach der Bibel und nicht die Bibel nach uns. Und die Bibel macht in Matthäus 7 eine ganz klare Aussage, das wollen wir auch mal kurz lesen. Matthäus 7, 24. Diese Verse in Matthäus 7, 24 ist im Grunde genommen die Antwort auf die Verse 21 bis 23. Und deswegen denke ich, sollten wir die Verse 21 bis 23 mitlesen und dann 24 ruhig bis 27. Also Friedrich, wenn du mal 21 bis 23 liest und der Nächste dann den nächsten Vers.
Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden in jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunder getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter.
Liest du die Verse 24 bis 27?
Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß.
Amen. Also wir sehen, manchmal geht die Bibel dazu über Überschriften, über irgendwelche Themen zu schreiben. Aber wir müssen einfach die Überschriften ignorieren, weil auch hier sieht es so aus, als wenn es zwar unterschiedliche Themen sind, aber das sind es nicht. Der Vers 24 mit den nachfolgenden Versen ist eine Antwort auf, oder eine Erklärung auf die Verse 21 bis 23, wo Jesus sagt, nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern der, wer? Der den Willen meines Vaters in den Himmel tut. Wenn wir also Gottes Willen tun, können wir sicher sein, dass wir in das Reich Gottes eingehen. Und dann sagt Jesus in Vers 24, jeder, der diese jetzt meine Worte hört und tut sie, und dann sagt er, dessen inneres Haus, also dessen Glaube, dessen Bleiben in Jesus, werde ich erhalten, werde ich bewahren. Auch in Zeiten, wo Turbulenzen auf das Leben kommen, und die haben wir ja alle. Ich freue mich immer über einen Bruder, der im Elfelder Bibelkreis ist, der kommt fast jeden Donnerstag, ist er dabei. Und der ist 83 oder 84, der ist 50 Jahre im Glauben, habe ich mal gesagt. Oh Herr, wenn ich auch so lange im Glauben stehe und dann noch in solcher Liebe zu dir, 50 Jahre in der Liebe zu dir leben, das ist doch ein wunderbares Zeugnis. Woran liegt das? An diesem Grundsatz, den ich treffe. Herr, ich entscheide mich, dir zu gehorchen. Und dieser Grundsatz, wenn ich den festhalte, dann sagt Jesus, wenn dann Turbulenzen kommen, werde auch ich dich bewahren, du wirst feststehen, weil du mein Wort für höher achtest und du bist sogar bereit, dich selbst als falsch hinzustellen, wenn du etwas tust, was biblisch nicht zu vertreten ist. Und manche Menschen hat mal jemand gesagt, manche Menschen versuchen mit der Bibel zu beweisen, dass ihre das, was sie tun, richtig ist. Aber so sollte es nicht sein.
Nochmal den Satz.
Manche Menschen versuchen mit der Bibel zu beweisen, dass ihr Tun richtig ist.
Ach so,
nee. Ja? Also, dann, und dann haben sie gesagt, dann hat jemand gesagt, jeder kann, wenn er will, die Bibel als Beweis benutzen, um sich als richtig darzustellen.
Trotzdem wird es ja verschieden ausgelegt.
Ja, das ist ganz, ne, was ich hiermit sagen will, ist Folgendes. Ich darf mich nicht als richtig darstellen wollen und dann gucken, wo finde ich denn Beweise, dass jetzt mein Tun richtig ist. Sondern ich muss mich Gott hinstellen oder vor sein Angesicht stellen und sagen, prüfe mich ja, prüfe mein Herz, ja. Nicht, ich muss mich verteidigen, Gott, das ist doch richtig, wie ich tue. Ganz sicher, Moment mal, ich finde doch gewissen Vers, dass meine Handlung jetzt richtig ist. Sondern Gott muss mir sagen dürfen, wenn irgendeine Sache, die ich tue, nicht richtig ist. Er muss mich korrigieren dürfen. Und wenn er das darf, dann ist kein Problem. Dann wird Gott mich festhalten und mich auch durch die schwierigen Zeiten hindurchtragen. Und über diese schweren Dinge kommen wir ja gleich zu sprechen. Das nächste Punkt, ich habe so einige Punkte, die ich aufgeschrieben habe. Ich denke, die könnt ihr auch gleich bejahen, wenn ihr sie hört. Jeder Mensch ist von Natur Sünder. Von Natur. Macht täglich Fehler. Sonst hätte Jesus nicht sagen sollen, man muss 77 Mal vergeben, oder? Wäre ja nicht nötig, wenn wir nicht täglich Fehler machen. Jeder Mensch ist sündiger Natur, macht täglich Fehler und braucht darum von Gott und seinen Mitmenschen Vergebung.
Ja, von den Mitmenschen kriegt man es aber oft. Die ziehen sich nämlich zurück, die meisten Menschen.
Das ist ihr Problem.
Ja, ich meine, da steht man nämlich.
Ja, das ist ihr Problem. Wenn sie das tun, schließlich muss jeder von uns vor Gott für sich selbst Rechenschaft geben. Wenn die das nicht tun, ich tue es, weil das erhält mir Gesundheit, das erhält mir Frieden im Herzen und Freude. Wenn ich vergebe, weiß ich, dann bleibt die Freude. Wollen wir auch da mal ein paar Bibelstellen uns angucken? Galater 2 können wir uns mal angucken, im Galaterbrief. Die Verse 15 bis 17, da sagt Paulus das sogar von den Juden. Miriam, wenn du das mal liest.
Wir sind von Natur Juden und nicht Sünder aus den Nationen. Aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus, haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Wenn aber auch wir selbst, die wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, als Sünder befunden wurden, ist dann also Christus ein Diener der Sünde? Das ist ausgeschlossen.
Ja, lass uns auch nochmal in den Römerbrief gehen. Kapitel 3. Und beachte hierbei, dass ich gesagt habe, von Natursünde, also nicht vom Herzen, vom Geist, wenn wir wiedergeboren sind, im Geist sündigen wir nicht mehr. Aber Fehler so aus, aufgrund von Wachstum, weil wir ja auch wachsen, machen wir alle. Ja? Jeder von uns richtet sich mal auf, oder? Jeder von uns sagt mal was man nicht sagen sollte, aber wir entschuldigen es auch wieder. Das ist der Unterschied zwischen Menschen, die Jesus nicht kennen und uns. Wir entschuldigen uns. Römer 3, habe ich das gesagt?
Mhm.
Die Verse 12, von Vers 12 an. Miriam, kannst du noch drei Verse lesen und dann liest Rita 3.
Mhm. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen handelten sie trügerisch. Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen.
Gut, bitte, lies mal weiter.
Und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Darum aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde.
Gut. Aber noch ein paar Verse.
Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist.
Amen. Alle haben gesündigt, wir alle haben gesündigt und wir alle, das sagt sogar Jakobus im Jakobusbrief, das schlagen wir auch noch auf. Sehr interessant, dass so ein Mann wie Jakobus, der ja ein Diener Jesu war, sowas sagt. Im Jakobus Kapitel 3 ist es. Vers 1 und 2. Jakobus 3, Verse 1 und 2.
Liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden und wisst, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig.
Wie sagt das eure Bibel? Ich würde es mal aus mehreren gerne hören.
Werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder.
Nur das letzte, der letzte Vers 2.
Denn wir alle straucheln oft.
Bis dahin. Was hat noch jemand andere Übersetzung? Ja, was steht bei Luther?
Was war das jetzt, Jakobus?
2.
Vers 2.
Denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt.
Nur dieser Vers 2, ja?
Ja, war doch dazu. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten.
Also, wir sehen, dass selbst an Jakobus sagt, wir alle fehlen oft oder strauchen oft, ja? Das ist einfach so, das muss man einfach anerkennen. Aber warum, wenn der andere strauchelt, warum sind wir mit dem anderen ungeduldiger wie mit uns selbst? Woran liegt das? Weil wir das bei dem anderen oft schneller sehen wie bei uns. Na? Das habe ich im nächsten Punkt geschrieben. Die Fehler, die andere an uns tun, erscheinen uns weit schwerwiegender wie die, die wir an anderen tun. Es liegt daran, dass wir aufgrund unserer sündigen Natur noch zum Teil mehr oder weniger blind sind für das, was wir anderen antun. Also wir sehen das nicht so schwerwiegend. Wir merken das nicht, aber der andere, der merkt das. Das tut dem anderen weh, wie wir das denken, dass es ihm weh tut. Ja? Ein anderer kann manchmal ganz, was sagst du da zu mir? Und du sagst, wieso, was habe ich denn gesagt?
Ja?
Das ist Punkt 2. Punkt 2, also die beiden Punkte nochmal festhalten. Der erste Punkt ist, dass wir alle noch Fehler machen, weil wir ja im Wachstum inbegriffen sind. Jeder Mensch, der wächst, wächst zur Vollkommenheit und macht auf dem Wege des Wachsens ganz normale Fehler, wie ein Kind. Ein Kind wird ja auch nicht geboren und ist dann schon vollkommen.
Wir werden ja nie vollkommen werden.
Na ja, das denke ich anders. Ich denke schon, es steht ja geschrieben. Steht ja geschrieben, dass wir, aber das Wort vollkommen, das muss ich auch nochmal vielleicht erklären. Vollkommen sein bedeutet nicht, wie Gott zu sein. Ein Beispiel dazu. Wenn ein Kind in der zweiten Klasse alles einzeln schreibt, dann ist es für die zweite Klasse vollkommen. Eine bessere Note kann es nicht kriegen als eine 1. Ist okay? Wenn es dann aber in die dritte Klasse kommt, oder würde es nächsten Tag in die dritte Klasse kommen, würde es wahrscheinlich nicht unbedingt einzeln schreiben. Oder ich sage sogar die fünfte Klasse, vielleicht würde es fünfen schreiben. Ja? Für die fünfte Klasse ist es nicht vollkommen, aber für die zweite Klasse ist es vollkommen. Und so spricht Gott auch über uns Vollkommenheit. Und er sagt, werdet vollkommen, liebe Brüder, steht geschrieben. Werdet vollkommen. Aber jeder kann nur, immer in der Klasse vollkommen werden, wo wir gerade stehen. Wenn wir das nicht begreifen, dann kommen wir manchmal in Panik. Wenn wir denken, ich erreiche mein Ziel ja gar nicht, doch? Wer an Jesus bleibt, an dem arbeitet der Heilige Geist an seinem Herzen und er wächst auch. Er lernt immer mehr hinzu. Also jeder Bruder, jede Schwester, die mit uns geht, lernt, nimmt zu, wird fester in der Zeit. Das kann ich einfach an euch bestätigen auch. Man sieht das, man merkt das an euch. Ihr wächst, aber ihr macht noch Fehler, oder? Das ist doch wunderbar. Manche Leute ärgern sich darüber, furchtbar, dass sie noch Fehler machen. Am liebsten würden sie sich selbst ohrfeigen.
Ja, sonst setzt man sich auch selbst unter
Druck. Ja, man macht sich selbst Druck, aber erkenn doch einfach mal an, dass du noch Fehler machen wirst. Auch morgen wirst du noch Fehler machen. Das ist ganz entspannend. Manche ärgern sich auch darüber, dass, wenn sie Fehler machen, weil sie sich dann im nächsten Moment wieder entschuldigen müssen für ihre Fehler. Und das ist ihnen deswegen peinlich, sich entschuldigen zu müssen. Und deswegen ärgern sie sich, dass sie Fehler gemacht haben. Da müssen wir viel gelassener werden. Nicht, dass wir absichtlich Fehler machen, aber wir müssen davon ausgehen, dass wir einfach welche machen werden auf unserem Weg mit Jesus. Sonst ist sogar die Gefahr, dass wir religiös werden.
Ich finde das gut, wenn ich die dann selbst erkenne, anstatt wenn ich da vielleicht darauf hingewiesen werde. Ne?
Ja, das möchten wir alle nicht so gerne darauf hingewiesen werden. Lieber erkenne ich selbst. Also Punkt 3 war der Punkt, dass die Wiedergeburt der Beginn unseres Hinwachsens zu Jesus ist und dass wir durch seinen Geist täglich verändert werden, umgestaltet werden in das Wesen Jesu. Und Gott hat mit uns Geduld, bis wir an einem Ziel angelangt sind. Gott ist nicht ungeduldig mit uns. Und das hat den Grund, dass Gott nicht auf das sieht, was jetzt noch vorhanden ist, sondern Gott sieht schon auf das, wie es mal sein wird. Gucken wir mal in den Petrusbrief, der erste Petrusbrief, das ist ja gar nicht so weit entfernt, wenn er ein, zwei Seiten weiterblättert. Erster Petrusbrief. Weiter nach hinten.
Hinter Jakobus?
Mhm, genau. Von Vers 3 an. Hast du eine andere Bibel? Hat Luther die anders aufgemacht?
Jakobus. Und dann guckst du von mir
auf. Kann ich sagen. Hast du die Seiten raus? Hast du überschlagen? Fehlen Seiten in deiner Bibel?
Da kommt noch Johannes und Judas.
Vielleicht liest du mal.
Was denn?
Petrus 1 ab Vers 3. Ja, dann ist das speziell so in der Lutherbibel.
Gepriesen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten, unverwelklichen Erbteil, das in den Himmel aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch den Glauben bewahrt werdet, zur Rettung, die bereit steht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi.
Amen. Amen. Denkt mal an diese Worte, warum sind Versuchungen, also Versuchungen sind Prüfungen. Dinge, die Gott in unser Leben hineinstellt, die uns Schwachheiten aufzeigen sollen, Bereiche aufzeigen sollen. Warum? Dass wir dann wieder dafür beten können, Gott die Schwachheiten hinlegen und sagen, Herr, da rege ich mich nur auf oder da habe ich Angst. Ja, oder da werde ich ganz ungeduldig in der Sache. Und da habe ich überhaupt gar keinen Glauben. Herr, hilf mir. Und in diese Versuchung zeigen also, wo noch was verändert werden muss. Und da heißt es dann in Vers 6 und 7, ich will das nochmal extra betonen, wenn es nötig ist, in mancherlei Anfechtungen betrübt worden seid, und jetzt achtet auf das Nächste, damit die Bewährung eures Glaubens viel köstlicher empfunden wird als die des vergänglichen Goldes. Ja? Der Glaube an Jesus, die Hoffnung auf ihn, dass er das verändert, wenn wir weiter dafür beten, bringt zum Vorschein, dass unser Leben immer stärker wird in Christus, immer mehr gegründet wird in Christus. Und wir im Grunde genommen, je länger wir mit Jesus gehen, immer mehr wie ein ruhiges Meer werden. Wenn manchmal noch die Wellen aufpeitschen, wenn manches passiert, irgendwann kommen wir dahin, dass die Wellen dann ruhig bleiben. Und das ist das Ziel, was Gott mit uns hat. Jetzt kommen wir zu Punkt 4. Also ich habe gesagt, die Wiedergeburt ist der Beginn des Hinwachsens zu Jesus und wo wir auf ihn zureifen. Und die Schwächen, die er dabei sieht, da guckt er gerade nicht drauf, weil er weiß, dass das begonnene Werk, was er in uns begonnen hat, er in Herrlichkeit zu Ende führen wird. Weil er ist davon abhängig. Es ist nicht unsere Sache, uns zu heiligen. Schlagen wir da auch mal den Römerbrief auf, Kapitel 8. Da gibt es einen Vers, den haben viele auswendig gelernt. Das ist der Vers 28. Und wir lesen die Verse 28 bis 30.
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind.
Amen.
Denen, die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die aber gerecht gemacht hat, die hat er auch
verherrlicht. Ja, Amen. Denkt mal, guckt euch nochmal diese Verse 29 und 30 an, und zwar das Wörtchen er.
Was ist jetzt hier Römer?
Römer 8. Die Worte er. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Ja? Und das nächste? Er macht das alles. Es ist seine Arbeit. Das müssen wir sehen. Das Wörtchen er. Damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Jetzt aber, die er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Wenn jemand sagt, Helga Willig, ja, dann hat Gott eine Erwählung, etwas mit ihr, einen Plan. So, und wenn wir durch mancherlei Versuchungen gehen, dann denken wir, oh, ich weiß gar nicht, ob ich hier durchkomme. Das bringt mich ja total. Wir sind wie jemand, der in der Wäschetrommel ist. 5-mal rechts und 5-mal links. Dann wissen wir nicht, ob wir oben und unten sind. Aber hier steht er. Er macht das. Er. Und dann geht es ja noch weiter. Und das ist nach meiner Meinung der stärkste Ausdruck. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Wieder er. Er hat sie berufen. Was macht er mit ihnen? Er rechtfertigt sie. Und jetzt der Abschluss. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht.
Also brauchen wir uns gar nicht mehr zu rechtfertigen. Ne? Also mach ich mal gerne.
Genau. Nein, wenn du dich rechtfertigst, kann Gott dich ja nicht rechtfertigen.
Ich meine, ich muss das auch richtig stellen. Ne? Rechtfertigen. Rechtfertigen.
Ja.
Man muss dem anderen erklären, wie das zustande kommt.
Ja.
Das brauchen wir alles gar nicht.
Nein, das braucht man nicht. Das kannst du aufgeben mit. Das
so, das habe ich eben nicht so
richtig. Durch Glaube geht es.
Aber die anderen denken ja dann, der hat recht.
Ja, dann denkt der andere.
Nein, das Motiv spielt die Rolle. Rita,
das Motiv
spielt die Rolle.
Aber klarstellen?
Klarstellen sollst du es.
Ja, ich meine
das ja auch.
Klarstellen, ja, aber ob du dich verteidigst oder denkst, was denkt der denn von mir, das muss ich aber jetzt richtig stellen.
Ja,
das wäre das falsche Motiv. Wenn du aber denkst, der denkt ja ganz falsch, ich muss ihm jetzt helfen, dass er richtig denkt, dann ist das Motiv richtig.
Ja,
das eine geht es nur um deine Ehre.
Ja.
Deine Ehre ist gekränkt.
Mhm.
Und aufgrund deiner gekränkten Ehre willst du es richtig stellen.
Mhm.
Das ist falsch, da ist dein Stolz angegriffen. Aber wenn du denkst, nein, ich muss ihm jetzt helfen, er denkt da total falsch, und du sagst es ihm, damit ihm geholfen wird, dann ist es richtig.
Ja.
Hinter dem einen steht der Gedanke des Stolzes, da steht hinter, was denkt der denn von uns? Wir haben noch nie sowas getan. Aber wir sind alle Sünder. Wir können nicht sagen, wir haben noch nie sowas getan. Natürlich gibt es in den einen Familien, das kennt ihr bestimmt auch, es gibt Familien, die haben eine ganz gewisse Stärke. Diese Familie oder diese Sippe, kann man auch sagen. Die haben in einer gewissen Linie eine ganz große Stärke. Da gibt es Menschen, die haben einen Ordnungssinn, einen sagenhaften Ordnungs- und Sauberkeitssinn. Das ist einfach in die, das ist in die Familienlinie hineingelegt. Ja? Aber wenn du aus einer anderen Familienlinie kommst, dann kann es sein, dass du diesen Ordnungssinn und den Sauberkeitssinn wie die nicht hast. Ja, wenn, aber jetzt stell dir vor, du kommst mit diesen Menschen zusammen. Ich habe schon erlebt, die Rücken, die gehen dann hier hin, stehen auf und stellen das 5 cm weiter nach rechts. Weil das zum Beispiel nach ihrem Sinn nicht harmonisch steht. Das wäre ja noch nicht so schlimm. Aber sie regen sich in ihrem Herzen auf. Und das ist der Stolz dahinter. Das heißt, in ihrem Herzen heißt es, die haben überhaupt keinen Geschmack. Ja? Oder ein anderer, der hat es meinetwegen mit der Ordnung nicht so. Da hängt meinetwegen der Mantel nicht über dem Bügel, sondern der Mantel ist einfach nur so hingehängt. Ja? Ein anderer kommt dahin, sieht das und dreht die Augen. Was sagt er denn damit? Das wäre mir nie passiert. So würde ich nie machen. Er hat aber nicht erkannt, dass das eine Erbschaft ist, die der eine hat, diese Ordnung, während der andere diese Erbschaft der Ordnung nicht hat, aber hat andere Erbschaften. Ja? Vielleicht hat er die Erbschaft, dass er nach seinem, bin vor kurzem auch mit einem Mensch zusammengekommen, der hat seinen Beruf verloren, weil er etwas nicht mehr tun konnte. Der war Angestellter einer Bank. Und die Bank hat von ihm erwartet, dass er einen gewissen Umsatz bringt. Ich kann jetzt nicht weiter da reingehen, ich will es nur erklären. Er hat gesagt, ich hätte den Umsatz nur bringen können, wenn ich die Leute übers Ohr haue. Ich hätte den Umsatz nur machen können, wenn ich denen, meinetwegen, wie er sagt, einem Arbeitslosen eine Lebensversicherung verkaufe. Aber ich weiß nachher genau, irgendwann wird er die gar nicht tilgen können. Aber es ging nur darum, diesen Umsatz zu bringen. Und dann hat er gesagt, und das konnte ich mit meinem Gewissen nicht verantworten. Und ein Jahr später haben sie gesagt, sie stehen auf der Abschlussliste. Ich kann es mit meinem Gewissen nicht. Ich kann nur dem eine Lebensversicherung verkaufen, der auch eine Lebensversicherung braucht. So, was hat er? Von Natur aus hat er ein Gewissen mitbekommen, was sehr, sehr sensibel ist. Ein anderer hat nicht so ein sensibles Gewissen. Ja? Der ist in seinem Gewissen wie. Der geht da einfach drüber, der merkt das nicht mal. Also, wir sind doch ganz unterschiedlich in unseren Erbschaften. Und da müssen wir einander annehmen. Wir dürfen nicht denken, dass wir wegen der Erbschaften, die wir von unseren Vorfahren haben, schon super Heilige sind. Das sind nur Erbschaften, das sind nur Dinge, die wir geschenkt gekriegt haben.
Wir müssen auch vieles ablegen oder verändern können.
Ja, natürlich. Also, die positiven Dinge, die wir als Erbschaft haben, da haben wir nichts für getan. Das haben wir nur geschenkt gekriegt. Ja. Und darum dürfen wir über die Dinge nicht stolz sein.
Da sagt man ja auch Erziehung zu, ne? Man sagt auch mal, bitte erzogen worden.
Ja, nicht nur Erziehung. Erziehung, dann ist es der Anerzogen. Aber es kann auch keine Erziehung sein, sondern einfach etwas, was in der Familienlinie stark ist. Da gibt es auch zum Beispiel, in manchen Familienlinien gibt es auch etwas, wie soll ich sagen, wir sind in ihrem Pflichtbewusstsein sehr stark. Und ein anderer ist in seinem Pflichtbewusstsein total
luschig.
Ja, was ist das, ja, wie?
Luschig.
Ja.
Luschig.
Ja.
Luschig.
Habt ihr das schon erlebt? Meine, der eine, der kommt immer, wenn um 8 die Arbeit losgeht, dann ist der 5 Minuten vor 8 da. Dann packt er die Sachen auf und um 8 sitzt er am Tisch. Der nächste, der kommt um 8 durch die Tür. Ne? Und dann hängt er langsam mal seine Jacke an den Bügel und dann stellt er seine Tasche weg. Und irgendwann 7:45, wenn er sich dann Kaffee eingestenkt hat und sich dann mal gekämmt hat und gebürstet hat oder was weiß ich was alles, dann ist er endlich arbeitsbereit. Aber jedes Mal klaut er seinem Chef. Eine Viertelstunde oder 20 Minuten. Ja? Aber wenn du dem dann sagst, das finde ich aber nicht in Ordnung. Wieso? Das haben die einfach nicht geerbt. Natürlich, wenn der Heilige Geist jetzt ins Leben kommt, und das ist ja seine Aufgabe, die Aufgabe des Heiligen Geistes, dann will er dir Dinge anerziehen, wie Jesus es tun würde. Und Jesus würde nicht 7:55 kommen.
Aber andererseits ist ja eine Mentalitätssache. Und guck mal, die Menschen in den südeuropäischen Ländern, die sind ja auch alle viel lässiger. Manchmal bewundere ich die Menschen.
Ja.
Dass sie irgendwie lässiger sind.
Ja, das ist aber auch ihre Erbschaft. Das ist ihre Erbschaft, die sie haben.
Ja, da fühlen wir Deutschen uns aber oft hingezogen, weil die Deutschen sind nicht anders, sind viel zu...
Nicht unbedingt. Wenn du sie als Arbeitskraft hast, fühlst du dich nicht zu ihnen hingezogen. Nur wenn du da Urlaub machst. Das erleben wir, was ich euch heute erzähle hier. Das erleben wir jedes Jahr, wenn wir zu den weisen Kindern nach Indien fahren. Diese indische Kultur, die ist uns teilweise so sehr zum Anstoß, dass wir sehr viel zu lernen haben, wenn wir da sind. Wenn Inder um 9 zur Arbeit da sein soll, wenn es gut geht, kommt er 20 nach 9. Aber dann kommt er, als wenn er heute überhaupt gar nichts vorhat. Und irgendwann, naja, so kurz vor 10, hat er dann auch schon seine Kelle in der Hand, um das zu tun. Die ersten Male, als ich da war, ich wäre am liebsten die Treppe runtergefecht, hätte in den Hintern getreten. Entschuldigung, aber das ist die Wahrheit. Ja, wir bezahlen den, ja, wir bezahlen den, der muss sich mal bewegen. Aber das ist indische Kultur.
Ja, Kultur, ne?
Das ist eine Kultur. Ich habe mich aufgeregt, ich habe nicht Gnade verstanden. Dass ich in Deutschland geboren wurde und die Erbschaften meiner Vorfahren genieße, das ist Gnade. Darauf kann ich mir nichts einbilden. Und wenn ich mich jetzt aufrege über den Inder, dann verändere ich ihn gar nicht. Sondern ich schaffe mir noch Schwierigkeiten damit. Also und darum, ich sage nicht, dass ich das gutheißen muss, was er tut. Aber ich soll damit gottgemäß umgehen. Ich soll Verständnis in die Sache reinkriegen.
Das ist immer schwer. Das ist ein Lernprozess.
Ja, ist ein Lernprozess. Ganz bestimmt.
Kannst du dir für ihn beten, ne? Oder?
Nee, auch mit dem Reden, nicht nur mit dem
Beten. Ja, gut, ja.
Aber manchmal sieht er das gar nicht ein.
Da fällt mir gerade schon wieder was so ein. In unserer Gemeinde, da fangen wir um 9:30 eigentlich an, ne? Weil die alten, älteren Geschwister das damals so wollten und so weiter. Und wir haben dann auch schon mal besprochen, weil ja viele junge Familien, denen fällt es ja schwer, pünktlich zu sein und so weiter. Aber es hat sich nicht durchgesetzt und das um 10 anfängt. Aber bei uns kommen jetzt ganz viele Studenten. Die halbe Gemeinde ist jetzt voll mit Studenten. Ich habe schon die Vision, dass wir eine Studentengemeinde. Und die kommen natürlich auch nicht ganz pünktlich. Ne? Das führt irgendwie so zum Status der Studenten. Ne? Auch nicht pünktlich.
Ja.
Ich finde aber auch, die ist ganz pünktlich. Ich meine, die Gottesdienst ja schon. Ne?
Gegen Erziehung ist nichts zu sagen. Aber es muss im Geist der Liebe geschehen. Und im Bewusstsein, dass wir auch noch unsere Macken haben. Also man muss nicht alles schlucken, das wäre total falsch. Wenn man alles immer schluckt, dann hat man irgendwann wahrscheinlich Magengeschwür. Ganz besonders Leute, die selbstständig sind, die können ja Dinge nicht durchgehen lassen. Ja, wenn einer ständig zu spät kommt, die können die Dinge einfach nicht durchgehen lassen. Die müssen das korrigieren, die müssen das richtig stellen. Das ist doch ganz klar.
Wie kann ich das erwarten von meiner Bestellung?
Ja, natürlich. Aber was für mich wichtig ist, dass ich das in einer Art und Weise tun kann, wie Jesus es tun will. Also in Festigkeit, in Geradheit, aber nicht in Überheblichkeit, nicht in diesem in einem Geist der Empörung innerlich. Dann habe ich nicht verstanden, dass das, was ich habe, wirklich aus Gnade in mir ist. Das habe ich schon so oft gemerkt. Wenn ich sehe, wie soll ich das jetzt sagen, wieder ohne was Geheimnisse zu verraten, das ist immer ein bisschen schwer. Das ist jetzt in meiner eigenen Familie. Wenn ich manchmal sehe, wie sehr ich bewahrt worden bin auf manchem Gebiet, dann kann ich immer wieder nur sagen, Herr, es ist nur deine Gnade, die mich gehalten hat, während andere gefallen sind. Es ist nur deine Gnade. Ich bin die gleiche Abstammung, ich bin von dem gleichen Geschlecht. Warum sind die gefallen? Oder warum reagieren die so selbstgerecht? In unserer Linie gibt es Verwandte, die sind so selbstgerecht, und dann merke ich, ich bin es doch selbst. Ich bin es selbst gewesen. Und wenn Jesus mir das Licht nicht gegeben hätte, wäre ich es immer noch heute. Und wenn ich das begriffen habe, dann kann ich den Arm um denjenigen legen, meinen Verwandten, und kann sagen, hör mal, Tante, das ist nur Selbstgerechtigkeit. Du regst dich nur auf, weil das unser Rauschenplatz stolz ist, sage ich dann. Und dann sagst du, meinst du? Ja. Also da hörst du zu, warum? Weil ich mich nicht empöre darauf, weil ich nicht, wie kannst du nur so sein? Ja, ich empöre mich nicht darüber, ich habe begriffen, dass ich in dem Bereich nur Gnade gekriegt habe. Und das bringt mich in eine Lage, es in einer anderen Haltung zu sagen. Gut.
Hast du was gelernt heute?
Hier lernt man immer am meisten. Ne?
Ja, das haben wir auch schon öfter durchgenommen. Bleibt doch was sitzen. Ne?
Ja. Der nächste Punkt ist der, und da kommen wir jetzt kommen wir in das Thema langsam rein. Wir erwarten alle Hilfe erwarten wir nicht von Menschen, sondern von Jesus. Selbst wenn wir menschliche Hilfe brauchen, erwarten wir sie gedanklich nicht von den Menschen, sondern von Jesus. Wie sieht das Ganze aus? Nehmen wir mal an, ich bräuchte jeden Montag hier eine Räumlichkeit bei Friedrich. Wenn ich jetzt Friedrich darum bitten würde, dann würde das Ganze so ausgehen, ich würde zwar zu ihm sprechen, aber vorher würde ich
beten.
Ja, ich würde sagen, Herr Jesus, du weißt, wir bräuchten jetzt jeden Montag diese Räumlichkeiten hier, weil wir haben keine besseren Räumlichkeiten wie die. Rede du doch mit Friedrich darüber, und wenn das die Räumlichkeiten sind, die du willst, dann wirst du Friedrich ein Ja ins Herz legen. Und wenn nicht, dann gibst du uns irgendwo anders Räumlichkeiten, wo wir sein sollen. So, wenn ich das so sage, Jesus, mach du das, rede du mit Friedrich darüber, dann geht das wie über die Hauptzentrale. Ich mache das nicht so. Ich habe meine Erwartung nicht an Friedrich, dass er jetzt eine Räumlichkeit gibt, sondern sagen, Herr Jesus, du musst das machen, du musst mit ihm reden. Ja? Und wenn Friedrich jetzt sagt, und da muss ich erst nochmal mit Mandy drüber sprechen, an sich wollten wir auch mal einen Montag Ruhe haben. Und dann kann ich sagen, ist in Ordnung. Warum? Weil ich meine Erwartung an Gott habe und nicht an ihn. Ich denke dann nämlich, selbst wenn er Nein sagt, denke ich, okay, dann habe ich falsch gedacht. Wenn es die Räumlichkeit bei Friedrich nicht sein soll, hat Gott eine andere Räumlichkeit, wo wir sein sollen. Ich habe nicht die Erwartung an ihn, sondern an Gott. Und wenn er Nein sagt, werde ich nicht enttäuscht. Während ich, wenn ich die Erwartung an ihn hätte und er sagt Nein, wüsste ich nicht, wie es weitergeht. Das würde mich also in die Enge bringen und dann würde ich denken, das verstehe ich gar nicht, er sagt, er will Jesus dienen, so läuft das dann im Herzen ab, ja? Er will Jesus dienen und stellt nicht mal seine Räumlichkeiten zur Verfügung. So im Herzen geht es dann wie in ein brodelndes Wasser. Aber kann ich loslassen und habe meine Erwartung an Jesus, dann kann ich sagen, gut, ist okay, sprich mal drüber und fühl dich nicht unter Druck, wenn es dann diese Räumlichkeiten nicht sind, wird Gott uns irgendwo eine andere Räumlichkeit geben. Das ist eine
wichtige. Toll, dass das hier stattfindet, muss ich mal sagen.
Bitte?
Ich finde das super, dass das hier.
Ich auch. Ich finde das sehr gut. Lass uns das auch mal von der Bibel angucken, in Jeremia 17. Wenn wir doch wesentlich mehr werden in Mehle, wie wir jetzt schon sind, dann müssen wir wahrscheinlich dann so eines Tages umziehen.
Kapitel
17. Jeremia 17, Vers 5. Wer ist denn dran, nicht lesen?
Okay,
ne? Ja.
So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht.
Bis dahin. Mhm. Die Bibel macht hier also eindeutig klar, dass ein Mensch, der etwas auf Menschen, von Menschen erwartet, er kommt unter den Fluch. Wie sieht der Fluch aus? Der Fluch sieht aus, dass er enttäuscht wird, wenn der andere seine Erwartungen nicht erfüllt. Und das bringt Schmerz mit sich oder Einsamkeit oder Wut oder Hilflosigkeit. Das ist die Folge des Fluches. Erwartest du etwas von Menschen? Als Beispiel, jetzt nicht mal Rita. Mhm. Rita denkt sich, wie heißt der? Da mein doch nochmal.
Matthias,
genau. Rita denkt sich, oh, ich würde heute ist Sonne und ich würde heute Abend gerne mal mit Matthias essen gehen. Aber heute, das wünsche ich mir so. Und dann geht sie zu Matthias und sagt, Matthias, du könntest eigentlich mit mir heute Abend mal essen gehen. Heute Abend? Unmöglich. Heute Abend kommt Fußball. Heute Abend spielt Bayern München. Ganz unmöglich. Und weil du deine Erwartung auf Matthias gesetzt hast, kannst du dann vielleicht Traurigkeit in deinem Herzen haben. Weil, und du gehst vielleicht in dein Zimmer, haust die Tür vielleicht zu. Nee, machst du gar nicht, du bist ja geduldig. Haust die Tür vielleicht zu und sagst, immer sein Fußball, Götze Fußball. Ich weiß ja gar nicht, ob der Fußball liebt, aber ist ja nur ein Beispiel.
War schon gut.
Also es kann sein, dass dadurch sogar ein kleiner Ehezwist oder etwas in Gang gesetzt wird, einfach dessen, weil ich meine Erwartungen nicht an Jesus gerichtet habe, sondern an ihn.
Das ist so schwer für mich.
Ja, wir kommen da noch hin.
Das ist so schwer, das habe ich mir schon dreimal immer unterstrichen. Damit komme ich nicht zu.
Ja. Wir müssen einfach den anderen freilassen in seiner Entscheidung.
Aber wenn du da nicht drankommst und die machen das dann trotzdem nicht, mit Beten nicht, mit Liebe nicht und. Ich komme da nicht mit zurück. Es gibt mir solche Mühe und auch.
Das passiert.
Ich habe mich schon verändert und trotzdem habe ich da so mit dem Satz solche Schwierigkeiten.
Ja, es passiert.
Das sagst du da so leicht. Vor allem müsste man immer ärgerlich auf Jesus dann sein. Das soll ja zum Besten dann sein, ne?
Wenn in Römer 8, Vers 28 alle Dinge uns zum Besten dienen, alle. Dann muss auch die Sache uns in dem Augenblick zum Besten dienen, wenn wir richtig darauf reagieren. Das heißt, wenn ich dann sage, okay, Herr, wenn der jetzt mit mir nicht essen gehen will, dann muss mir das zum Besten dienen.
Gottes Wege.
Und das hört vielleicht der Mann noch. Das hört vielleicht der Mann noch und er sagt, natürlich ist das so, du nimmst dann halt nicht zu.
Ja.
Also ich sage ganz bestimmt, dass ich sage euch, das ist nicht einfach, das umzusetzen.
Nein,
das ist nicht einfach. Glaubt ja nicht, dass das einfach, nicht einfach
dran,
ist.
Nicht dran.
Aber wenn wir beharrlich dranbleiben, dann merken wir, dass in uns sich etwas ausbildet, was wir vorher nicht gehabt haben. Und das ist göttliche Geduld und göttliche Gelassenheit. Die lernen wir auf diesem Weg. Wir lernen von Dingen abzustehen, selbst von Rechten abzustehen, die wir ja an sich haben. Wir wollen uns mal ein paar biblische Beispiele angucken dabei. Ich habe da was rausgeschrieben. Wo habe ich das nun? Ja, genau. Lukas 9, wenn ihr das mal aufschlagt. Wir müssen uns auch nicht mal angucken, was diese Erwartungshaltung für Folgen haben. Lukas 9. Nochmal, das ist nicht einfach. Ihr dürft euch nicht vorstellen. Und deswegen, wenn das beim ersten Mal, zweiten Mal, zehnten Mal nicht funktioniert, gebt nicht auf. Gebt nicht auf, macht es immer wieder und immer wieder. Ihr werdet merken, irgendwann, jetzt habe ich es, endlich habe ich es. Gebt nicht auf. Lukas 9, Abvers 51 bis 56.
Ich, ne? Das geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen.
Versteht ihr, dass das da gemeint ist? Das waren die letzten Tage von Jesus. Als diese letzten Tage zu Jesus langsam zu Ende gingen, hat er gewusst, jetzt muss ich Richtung Jerusalem. Geht noch weiter.
Und er sandte Boten vor seinem Angesicht her. Und sie gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, um für ihn Unterkunft zu bereiten.
Stellt euch das mal ganz praktisch vor. Stellt euch vor, bis nach Jerusalem sind meinetwegen 80 Kilometer. Ja? Du weißt, das kannst du nicht in einem Tag schaffen. Also hat er zwei Boten, in die nächstliegende Stadt geschickt und da haben Samariter gelebt. Und diese zwei Boten sollten schon mal eine Unterkunft für ihn klären. Wo schlafen wir heute Nacht? Wir würden heute sagen, die sind nach Mehle reingefahren, haben schon mal geklärt, wo kriegen wir ein Zimmer für diese Nacht. Das haben diese zwei Leute gemacht. Die sind also vorausgeeilt, um ein Zimmer zu besorgen. Jetzt geht's weiter.
Und sie nahmen ihn nicht auf, weil sein Angesicht nach Jerusalem hin gerichtet war.
Das ist ein reiner hebräischer Ausdruck. Sein Angesicht nach Jerusalem, das würde bei uns niemand sagen. Bei uns würde man sagen, weil er geplant hat, dann nach Jerusalem zu gehen, haben sie gesagt, was, du willst nach Jerusalem, dann kriegst du bei uns keine Plätze zu schlafen. Die haben also etwas gegen Jerusalem gehabt. Und darum haben sie gesagt, Schlafplatz für uns brauchst du nicht mitrechnen. Ja? Gut, weiter.
Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sprachen sie, Herr, willst du, dass wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll? Er wandte sich aber um und schalt sie. Und sie gingen nach einem anderen Dorf.
Mhm. Und in manchen Bibelübersetzungen steht dann noch, und er sprach zu ihnen, wisst ihr nicht, wes Geistes Kinder ihr seid? Du hast dir vorgenommen, ich brauche jetzt eine Übernachtung, ja? Und jetzt sagen die, nur weil du nach Jerusalem gehst, sagen die, bei uns ist nichts zu schlafen, könnt ihr vergessen. Ja, was bleibt denn da noch über, wo schläfst du denn dann? Dann musst du weitergehen, bis du zur nächsten Stadt kommst, obwohl in der heißen Sonne, in dem heißen Sand, du wahrscheinlich deine Füße brennen, du bist absolut müde und möchtest endlich mal wieder ein paar Stunden schlafen.
Die Freiheit kann man nicht dann schlafen.
Ja, die lieben auch die Betten, wie du. Und Jakobus und Johannes waren Leute, waren zwei Männer, die von ihrem Wesen her sehr temperamentvoll waren. Die hießen auch deswegen Söhne des Donners. Weil, könnt ihr euch schon vorstellen, ja? Und als die das hörten, die beiden Boten kommen also zurück und sagen, die geben uns, die haben gehört, wir wollen nach Jerusalem, die geben uns keinen Schlafplatz. Und die beiden, was? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Herr, willst du, dass wir Feuer auf die runter beten, damit die ganze Stadt vernichtet wird? Stell dir das vor. So sind die böse geworden wegen dieser Sache. Da hat Jesus gesagt, wir gehen um die Stadt rum, wir gehen weiter. Jesus hat das aus der Hand des Vaters genommen. Obwohl auch seine Füße brannten, obwohl auch er müde war und bestimmt hungrig war. Aber er hat das aus der Hand des Vaters genommen, diese Sache. Und darum war in seinem Herzen kein Zorn und keine Wut. Weil er gesagt hat, das ist jetzt eine Prüfung für uns. Hier wird sich jetzt erweisen, in dieser Prüfung, bleiben wir in Gott geborgen oder erwarten wir von den Menschen jetzt, dass sie uns eine Unterkunft geben. Das müssen die doch verstehen, dass wir nach 40 Kilometer Fußweg eine Pause brauchen. Das hat die überhaupt gar nicht interessiert. Das war eine echte Versuchung. Und Johannes und Jakobus, nicht Johannes und Jakobus, sondern doch, Jakobus und Johannes sind da reingefallen in die Sache. Sind richtig wütend geworden. Aber Jesus sagt, wir gehen in ein anderes Dorf, wir gehen weiter und fragen im nächsten Dorf. Seht ihr, das ist ein ganz praktisches Beispiel. Und deren gibt es mehrere. Bleiben wir mal im Lukas, schlagt mal Kapitel 24 auf. Ab Vers 13. Ich möchte das immer vorher erklären, damit man es besser, vielleicht, wenn man es vorher erklärt, begreifen wir es ein bisschen besser. In Matthäus 24 berichtet die Bibel davon, dass Jesus bereits gekreuzigt war, ins Grab gelegt war. Und seine Jünger hatten die Hoffnung auf ihn gesetzt, dass er die ganze Welt erlösen wird. Also sie hatten ein Verständnis darüber, wie das abzulaufen hat, aber das Verständnis war falsch, was sie hatten. Und durch das falsche Verständnis konnten sie in dem Augenblick nicht begreifen, warum Jesus jetzt tot ist. Er, der alle erlösen soll, den haben sie jetzt ins Kreuz genagelt. Unsere Hoffnung ist dahin. Das ist das, was sie gedacht haben. Und dieses falsche Denken hat sie in einen Zustand gebracht, von dem wir jetzt lesen. Wenn du mal beginnst von Vers 13. Barbara.
Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stationen von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen.
Danke, Heike, liest du weiter?
Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihm: Was denn?
Das ist ganz interessant, die Geschichte finde ich immer interessant, ja. Jesus, der ja derjenige ist, um den es ja geht, ja, der stellt sich hier total: Weißt du denn nicht, was in Jerusalem los ist? Weißt du nicht, wie die ganze Stadt aufgewühlt ist? Weißt du denn doch, Jesus, was ist denn los?
Sie aber sprachen zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften...
Jetzt achtet auf diesen Vers.
Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde.
Das stimmt ja auch, ja? Er erlöst auch Israel. Die haben es aber gehofft, dass es auf eine andere Art und Weise geschieht, wie sie es gedacht haben. Und die Folge war, dass sie mit niedergeschlagenem Kopf, mit Traurigkeit Richtung Jerusalem zogen. Mhm. Weiter.
Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte. Die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet, und sie erkannten ihn, und er verschwand vor ihnen.
Und den nächsten Vers noch.
Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete?
Amen. Diese beiden Emmausjünger, die waren in ihrem Herzen so enttäuscht. Sie waren so wütend, weil, das kennt ihr ja auch ganz bestimmt, manchmal fühlt man, wenn es nicht so läuft, wie du denkst, fühlst du dich in einer totalen hilflosen Situation. Du weißt nicht, wie das jetzt funktionieren soll. Du hast also keine Hoffnung mehr. Und diese Hoffnungslosigkeit und dieses Gefühl, dass jetzt nichts mehr funktioniert, das löst in dir etwas aus, entweder Zorn, Wut oder Traurigkeit. Niedergeschlagen. Und das Gleiche haben die Emmaus-Jünger getan. Was macht nun Jesus, um dieses Problem zu lösen? Die Bibel sagt, er öffnet ihnen die Schriften. Das heißt, er erklärt ihnen die Bibel. Und jetzt wo er ihnen die Schrift erklärt, wo sie also sich helfen lassen, aus ihren Gedanken rauszukommen, da verändert sich ihr ganzes, auch ihre, wie soll ich sagen, die Niedergeschlagenheit weicht, die Hoffnungslosigkeit weicht, die Wut, alles was da ist, im Bauch, alles was sie, das weicht. Und warum? Das kannst du ja nachher im Vers 32 lesen. Brannte nicht unser Herz, als er uns die Schriften öffnete? Ja, als er uns die Schrift erklärte? Und deswegen haben sie auch gesagt, bleibe bei uns. Bleib doch noch eine Weile hier. Immer wenn du so redest, dann geht es uns wieder gut. Vorher ging es uns so dreckig, ja. Wir haben uns so mies gefühlt. Wir hätten am liebsten den Tisch gebissen, weil wir uns so hilflos gefühlt haben. Wir wussten nicht, unsere Erlösung ist weg. Versteht ihr das? Unsere Erlösung ist weg. Wir haben gedacht, wir können diesem Jesus glauben. Wir haben das gedacht. Jetzt ist er tot. Was sollen wir denn jetzt noch machen? Und Jesus öffnet ihnen die Schriften, wie der Vater das geplant hat. Und so geht es uns auch. Manchmal, wenn wir in Situationen kommen, sehen wir keine Lösung in dem Augenblick. Und dann sagt jemand, du musst nur glauben, du musst nur glauben. Dann möchtest du auch in den Tisch beißen. Ja, weil du hast das in dem Augenblick. Du bist total in Not und du weißt nicht, wie komme ich da raus. Aber Gott hat einen Weg. Gott hat einen Weg raus. Und darum, wenn wir dann anfangen, zur Ruhe kommen in der ganzen Sache und sagen, Herr, du siehst, wie aufgewühlt ich bin, aber du hast einen Weg hier raus. Es gibt einen Weg hier raus. Zeig mir das, hilf mir raus. Ich glaube dir, dass es einen Weg raus gibt. Wenn wir daran bleiben und das bekennen, dann merken wir, unser Herz wieder zur Ruhe kommt. Aber warum? Weil wir anfangen, unser Vertrauen zu ihm auszusprechen. Sie haben, diese Jünger, haben auf den irdischen Jesus ihr Vertrauen gesetzt. Und nicht auf den himmlischen Vater, auf den sie ihr Vertrauen hätten setzen sollen. Weil der Vater hatte ja etwas gesagt in der Schrift, dass er Israel erlösen will. Und jetzt plötzlich sehen sie, der stirbt. Ihre Hoffnung ist dahin. Aber nur deswegen, weil sie es nicht verstanden haben, dass Jesus erstmal sterben muss und dann wieder auferstehen wird. Das haben sie nicht begriffen. Und so geht es uns doch auch. Wir begreifen doch noch nicht alles aus der Schrift. Wir begreifen nicht alles, aber wir müssen bekennen, was die Schrift sagt. Weil wenn wir das nicht tun und dann niemand da ist, der uns die Schrift öffnet, dann bleiben wir in unserem Mürrisch. Mürrisch. Bleiben wir mürrisch. Dann bleiben wir, oh, unser Herz, wir sind so aufgewühlt. Wir sind so unzufrieden. Aber die Unzufriedenheit ist ein Zeichen, dass wir nicht in Christus sind. Dass wir irgendwo unsere Erwartung auf Menschen gesetzt haben. Und jetzt denken wir, die Menschen haben alles kaputt gemacht, diese Hohepriester, die haben alles kaputt gemacht. Unseren Jesus haben sie gekreuzigt. Und der Vater sitzt da oben und lächelt und sagt, glaubt ihr denn, die können meine Pläne kaputt machen, die ich habe? Niemand wird meine Pläne zerstören. Im Psalm 2 heißt das, braucht ihr jetzt nicht aufschlagen, ich erzähle euch das so. Im Psalm 2 heißt das, dass die Könige dieser Erde, damit sind die Minister gemeint, in Europa, all die Leute, die stehen auf gegen Gott und gegen sein Wort, gegen seine Gebote, gegen seine Satzung. Und sie wollen alles zerstören, das machen sie im Augenblick auch. Sie wollen alles kaputt machen. Wie reagiert Gott? Unruhig? Und die Bibel sagt, und Gott lacht ihrer. Gott ist überhaupt gar nicht in Unruhe. Deswegen, selbst wenn ganz Europa auftritt gegen Gott, da kommt Gott nicht in Unruhe. Stellt euch das mal vor, ganz Europa, wenn die aufstehen gegen Gott, Gott kommt nicht in Unruhe. Gott hat nicht Angst, dass seine Pläne plötzlich alle über den Haufen gehen. Gott weiß, sein Wort wird sich erfüllen. Aber in den Augen der Menschen sieht es so aus, als wenn jetzt alles schief geht. Und da müssen wir sagen, das kann nicht sein, Herr. Ganz unmöglich. Du herrschst, du regierst, du hast alles in deiner Hand. Hier wird alles nach Plan laufen, wie das will. Hier wird alles nach Plan laufen. Und wenn das dein Plan ist, wenn du das zulässt, dass die Könige der Erde jetzt aufstehen gegen dich und gegen dein Wort, dann gehe ich da mit durch. Aber ich werde nicht wütend werden oder nicht hilflos, wie hilflos erscheinen, als wenn Gott gestorben wäre. Kennt ihr die Geschichte von Martin Luther? Das ist Martin Luther ja passiert. Der war auch in einer Phase seines Lebens, an einem ganz bestimmten Tag saß er immer Tage traurig in seinem Büro. Aha. Mhm. Ach, das ich erzähl. Mhm. Und dann hat seine Frau Käthe sich in schwarz gekleidet. und ist ganz traurig in sein Büro reingekommen. Und dann hat er in seiner Umnachtung, im Sumpfen, hat er da aufgeguckt, sah seine Frau. Auf einmal guckt er noch wo, in schwarz. Käthe, wer ist gestorben? Da war er richtig wach, ja? Hat sie gesagt, so ganz gelernt, Gott ist gestorben. Und dann hat er gemerkt, dass er sich so sehr mit Sorgen und Problemen beschäftigt hat, dass er die Größe und Macht Gottes nicht mehr gesehen hat. Er hat die Größe und die Macht Gottes vergessen dabei. Und seine Frau musste ihn mit so einer Art und Weise wieder herausholen aus seinem Gefängnis, in dem er steckt. Und das macht Gott auch oft mit seinem Wort. Er will uns herausholen aus diesen Dingen. Schlagt mal das Buch Ruth auf. Jetzt habe ich euch aber eine Herausforderung gestellt. Was gibt es das auch in der Bibel? Ja, das gibt es in der Bibel. Es kommt vor dem Buch Samuel. Ruth Kapitel 1.
Ach ja. So bitte.
Wer ist dann gewesen?
Nicht da Ruth oben, ne?
Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land. Und ein Mann von Bethlehem Juda ging hin, um sich im Gebiet von Moab als Fremder aufzuhalten, er und seine Frau und seine beiden Söhne.
Also diese Leute sind dahin gezogen, in das Gebiet Moabs, umgezogen, weil es in den Gegenden von Juda nichts mehr zu essen gab.
Und der Name des Mannes war Eli Melech und der Name seiner Frau Noomi und die Namen seiner beiden Söhne Machlon und Kilion, Ephratiter aus Bethlehem Juda, und sie kamen im Gebiet von Moab an und blieben dort. Da starb Eli Melech, der Mann Noomis, und sie blieb zurück mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten dort etwa 10 Jahre. Da starben auch diese beiden, Machlon und Kilion, und die Frau blieb zurück ohne die beiden Söhne und ohne ihren Mann. Und sie machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrte aus dem Gebiet von Moab zurück. Denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht habe, um ihnen Brot zu geben.
Gut, lass uns ein paar Verse weiterlesen, den Vers 13 oder 12, wenn du von 12 beginnst. 12 bis 14 jetzt.
Kehrt um, meine Töchter, geht. Ich bin ja zu alt, um eines Mannes Frau zu werden.
Ich stelle euch dann mal richtig vor, das Erste, was gestorben ist, ist ihr Mann. Sie leben da 10 Jahre und in den 10 Jahren sterben auch ihre beiden jungen Söhne. Das Einzige, was überbleibt, sind ihre beiden Schwiegertöchter, die aber ja da aus dem Gebiet Moabs waren. Das waren keine, die mitgezogen waren aus Juda, sondern die haben da geheiratet, ja. Aber jetzt sterben die beiden auch noch und sie hat nichts mehr, weder ihren Mann noch ihre beiden Söhne. Nur noch ihre Schwiegertöchter. Weiter.
Selbst wenn ich spräche, ich habe noch Hoffnung. Wenn ich gar diese Nacht eines Mannes Frau werden würde und sogar Söhne gebären sollte, wolltet ihr deshalb warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr euch deshalb abgeschlossen halten, ohne eines Mannes Frau zu werden? Nicht doch, meine Töchter. Denn das bittere Leid, das mir geschah, ist zu schwer für euch. Ist doch die Hand des Herrn gegen mich ausgegangen. Darum.
Danke, bis dahin. Was hat sie gesehen? Gott ist gegen mich. Die Hand des Herrn ist gegen mich. Erst nimmt er mir meinen Mann und dann nimmt er mir die beiden Söhne. Und jetzt bin ich in einem fremden Land, das müsst ihr euch mal vorstellen, erst wenn ihr irgendwo hinzieht, weil in Deutschland Hungersnot ist, würdet ihr irgendwo hinziehen, nach Dänemark oder irgendwo hin, ja, wo ihr alles nicht richtig beherrscht, die Sprache vielleicht nicht. Und dann alle, die dir vertraut sind, die sterben da weg. So ist es ihr passiert. Dann hat sie gesagt, ich bin eine Frau bitterer Seele, denn die Hand des Herrn ist gegen mich. Wenn er jetzt das Buch ruht, wir können das heute nicht alles lesen, wenn er das Buch ruht mal liest, dann seht ihr, dass das Gottes Plan war, weil Gott einen Weg mit ihr hatte und dass sie schlussendlich die Gesegnetste war von allen. Aber zu diesem Zeitpunkt, wo ihr Sohn und oder ihre Söhne und der Mann starb, konnte sie den Segen nicht darin sehen. Sie sah darin nur, Gott ist gegen mich. Vielleicht lesen wir noch einen Vers in Buch Ruth, Kapitel 4. Die Verse 13 bis 15.
Achso, Sie lesen. So nah Wut mit Boas die Wut, dass sie seine Frau wurde.
Wie ist so schön laut, dass es hier immer auch reinkommt.
So nah Boas die Wut, dass sie seine Frau wurde. Und als er zu ihr einging, gab ihr der Herr, dass sie schwanger ward und sie gebar einen Sohn. Da sprachen die Frauen zu Naomi, gelobt sei der Herr, der dir zu dieser Zeit einen Löser nicht versagt hat. Dessen Name werde berühmt in Israel. Er wird dich erquicken und dein Alter versorgen. Denn deine Schwiegertochter, die dich geliebt hat, hat ihn geboren, die dir mehr wert ist als sieben Söhne. Und Naomi, nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und ward seine Wärterin. Und ihre Nachbarinnen gaben ihm einen Namen und sprachen, Naomi ist ein Sohn geboren und sie nannten ihn Obed. Er ist der Vater Isais. Welcher Davids Vater ist.
Amen. Wisst ihr was? Aus diesem Geschlecht ist Jesus geboren. Der Erlöser ist aus diesem Geschlecht gekommen. Und es wäre niemals so passiert, wenn die Söhne von ihr nicht gestorben wären. Denn die Ruth, dessen Mann ja dann auch gestorben war, also ihr Sohn, heiratete dadurch noch einmal und bekam einen Sohn, der dann der Vater Davids wurde, wo die ganze Königslinie von Israel abstammt. Und erst zu diesem Zeitpunkt hat sie erkannt, jetzt habe ich begriffen, das hat Gott geplant. Jetzt bin ich die Gesegnetste von allen Frauen. Könnt ihr das sehen? Gott hat nie negative Pläne. Selbst wenn schmerzhafte Erfahrungen in unser Leben hineinkommen, dann führen diese schmerzhaften Erfahrungen von Gott immer zum Segen. Obwohl in dem Augenblick, wo es uns geschieht, können wir nicht sehen, wo da der Segen verborgen ist. Aber wir brauchen dann Glaube, dass alle Dinge uns zum Besten dienen müssen. Wir brauchen Glaube, dass Gott einen guten Plan hat. Wir müssen dann festhalten an der ganzen Sache. Sonst werden wir bitter gegen Gott. Und dann wird unser Herz bitter, unsere Seele bitter. Das ist ein ganz furchtbarer Zustand. Ich könnte euch heute Abend noch viele Dinge zeigen, wo das einfach genauso abgelaufen ist, weil Menschen immer etwas von Menschen erwarten. Naomi hatte ihr Vertrauen auf ihren Mann, auf ihre Söhne gesetzt. Jetzt waren die tot, da war ihr Vertrauen dahin. Da hat sie gesagt, ach, meine lieben Schwiegertöchter, geht man weg, lasst mich mal allein, der Herr ist gegen mich. Das könnte er nicht auch noch tragen, das ist für mich schon bitter genug. Gott sei Dank ist die eine Schwiegertochter bei ihr geblieben, hat gesagt, nein, ich verlasse dich nicht. Und so ist es zum Segen geworden zum Schluss. Und so müssen wir sehen, dass manche Dinge, die manchmal böse aussehen, schlussendlich für uns zum Segen werden.
Amen.
Vergesst das nie, weil das ist ganz wichtig, dass er das mitnimmt. Friedrich, auch für dich. Wenn du manchmal, auch hier meinetwegen, wenn man keinen Weg sieht, wenn alles aussieht, als wenn es negativ ist oder negativ geht, wenn wir an Christus bleiben und das bekennen, was Gottes Wort sagt, Alle Dinge müssen uns zum Besten dienen. Wir können manchmal sagen, Herr, ich verstehe jetzt nicht, was du tust. Ich verstehe es wirklich nicht. Aber ich glaube dir. Das ist wichtig. Ich verstehe es nicht. Viele Dinge verstehen wir nicht, was uns geschieht. Warum Gott das tut. Aber eins können wir uns zu entscheiden. Zu vertrauen, dass das, was er über sich sagt, er auch ist. Gott, wenn du sagst, dass du nur gute Pläne für mich hast, dann muss die Sache zum Besten werden für mich, auch wenn ich es jetzt nicht erkennen kann. Wenn wir darin bleiben, wirklich darin bleiben, dann kommt unser Herz zur Ruhe. Dann sind wir geborgen in Christus und das will Gott sehen. Gott will nur sehen, haben Sie gelernt, mir zu vertrauen? Glauben Sie, dass ich Ihr Versorger bin? Unser Thema jetzt in den ganzen letzten Wochen, im neuen Jahr ist ja schon, Gott ist unser Versorger. Auf materiellem Gebiet, auf geistigem Gebiet, auf seelischem Gebiet. Er ist unser Versorger. Aber wenn es dann unsere Schwachbereiche trifft, dann sind wir wie ein aufgewühltes Meer. Das macht nichts. Das zeigt nur auf, dass da noch was zu tun ist. Ist ja gut. Aber jetzt bringt Gott uns zur Ruhe und wir kommen zu ihm und sagen, Herr, ich setze mein Vertrauen auf dich. Ich glaube dir. Dein Wort stimmt. Dein Wort ist Ja und Amen. Dein Wort kann nicht lügen. Wenn ich deinem Wort nicht mehr vertrauen kann, was soll ich denn dann noch vertrauen? So, und darum, weil Gott mit uns im Bund ist, weil Gott auf unserer Seite ist und nur die besten Dinge für uns plant, müssen wir manchmal auch zweitbeste Dinge loslassen. Manchmal halten wir wie verkrampft zweitbeste Dinge fest für unser Leben. Aber Gott hat einen höheren Plan. Und dann müssen wir einfach nur vertrauen und gehorchen. Und dann werden wir merken, wenn wir vertrauen und gehorchen, fließt Segen in unser Leben. Das war jetzt auch, kann ich das ruhig sagen jetzt, das war jetzt ruhig in diesen Tagen mit mir so, als das Sonnabend plötzlich Gasum anrief und sagt, ich sage es mit meinen Worten, ja, ich habe einen Unfall gebaut mit deinem Auto, tut mir leid. Dann habe ich plötzlich auch da gestanden und Anita hatte, das war für Anita überhaupt kein Problem. Oh mein Gott, das ist das Beste, das gäbe ist doch gar kein Problem. Für mich war das aber nicht so einfach wie für Anita. Das war meine persönliche Schule, ja. Anita hat gesagt, na und, ist doch nicht schlimm.
Kann auch passieren.
Ja. Anita hatte da, ja, natürlich, ich habe ja auch Gerso deswegen nicht angeklagt, dass ihnen das passiert ist. Aber es wurde ein Problem bei mir aufgedeckt. Ich habe die Sache nicht so lächelnd abgepackt, wie Anita das hatte. Und dann habe ich zu Anita gesagt, du, es ist schön, das ist jetzt nicht deine Schule, das merke ich, das ist meine Schule. Es ist schön, wenn du das so einfach kannst, aber Gott wird mich durch diese Sache auch durchbringen. Ja, du musst nur bekennen, dass alle Dinge uns zum Besten dienen. Aber ich sage euch, mein Herz war nicht danach, das zu bekennen. Ich habe es einfach nicht verstanden. Herr, warum? Jetzt habe ich doch nur wieder Arbeit, anderes Auto besorgen. Das ist doch nur wieder Arbeit. Ja, nur wieder unnütz. Ich würde gerne praktischere Dinge tun, als mich um so eine Dinge kümmern. Und dann erinnert er wieder, ja glaub doch nur, setz dich hin und bete und glaub nur. Also, ja, das ist genau das, was ich euch heute sage. Für den einen ist das so leicht, weil der nicht das Problem hat da. Aber wenn der andere erwischt wird in seiner Prüfung, dann sollst du mal sehen, wie der rudert.
Ja.
Das war meine Prüfung. Da musste ich hindurch. Aber Sonntag, dann den nächsten Tag, kam ich schon viel mehr zur Ruhe. Ich war innerlich in Ruhe wieder. Dann konnte ich auch sagen, Sonntag konnte ich dann sagen, Herr, dein Wille geschehe, ist es in Ordnung? Herr, du hast einen guten Plan damit. Ich weiß ihn noch nicht, aber du hast einen guten Plan damit.
Weil solltest du darüber nachdenken, was du dadurch nicht getan hast. Darüber nachdenken, was du dadurch nicht getan hast.
Ich verstehe es nicht.
Ja, du hast ja irgendwo, warst du ja behindert dadurch. Und du hast irgendwas nicht getan, was du tun wolltest. Dadurch, dass du ein neues Auto besorgen musstest. Vielleicht solltest du das nicht tun. Fiel mir jetzt so ein. Weil ich da auch oft drüber nachdenke. So, das sind doch so Umsatzsachen, die ja manchmal so laufen. Und im Endeffekt hat alles einen Sinn.
Ja.
Nur es stellt sich halt im ersten Augenblick oft nicht heraus.
Ja.
Man muss also... Ja, man muss einfach nach dem Sinn suchen. Ne? Man kann nicht sagen, ach Scherze, jetzt ist
natürlich,
das ist mistig gelaufen, da muss ich überlegen, Mensch, du bist bei Gott, warum ist das jetzt so gelaufen?
Ganz genau.
Anders geht das
nicht. Und das habe ich dann auch heute Morgen gesagt, ich habe gesagt, ja, es ist in Ordnung, was du tust, ich kann das noch nicht verstehen, warum und wieso das tust, aber du musst einen guten Plan mit der Sache haben. Verstehen tue ich ihn nicht. So, und jetzt geht Gott Schritt für Schritt mit mir da vorwärts. Ich weiß noch nicht, was morgen dran sein wird. Ich weiß nur, dass ich eine Woche ein Auto zur Verfügung habe von meinem Schwiegersohn. Der kommt nächsten Sonntag wieder, dann braucht er das wieder. Also Gott, ich habe dann am Sonntag zu Gott gesagt, ich bin mal gespannt, wie du das löst. Das habe ich am Sonntag gesagt. Ich weiß es nicht, wie du das löst. Aber dann habe ich gemerkt, wie arm ich noch bin im Herzen. Versteht ihr? Im Glauben. Im Glauben, wie arm man im Glauben noch ist. So. Das ist mein Bereich. Da habe ich zu lernen. Und da übt Gott mit mir. Es ist nicht so, dass ich nichts zu lernen habe. Aber ich gehe in die Prüfung rein. Weil mir bleibt ja auch gar nichts weiteres übrig. Aber ich beiß nicht in den Tisch. Ich rege mich auch nicht auf. Ich trampel auch nicht auf die Erde wie ein kleines Kind, das jetzt hilflos ist. Ich sage Gott, ich kann gar nicht hilflos sein, weil du bist mein Versorger. Aber dann habe ich auch gesagt, am Sonntag, als ich gebetet habe, ja, Herr, ich habe das die ganzen Tage gepredigt, jetzt bin ich dran. Ja, jetzt werde ich geprüft. Und jetzt merke ich, ich habe es genauso zu lernen wie meine Geschwister.
Ja, wenn man nicht aufmerksam ist, kann es manchmal auch wehtun. Ne?
Wichtig ist, dass wir bekennen, wer Gott ist, dass wir das nicht verlassen. Und das habe ich nicht, das habe ich getan. Ich habe bekannt, Herr, du wirst es tun, ich vertraue dir, ich weiß noch nicht wie. In meiner Seele ist auch ganz schön durcheinander, aber meine Seele interessiert nicht, sondern ich glaube dir, ich glaube deinem Wort. Ich glaube, wie es geschrieben steht. So, das hat mich schlussendlich wieder in die Ruhe gebracht. Und das ist, was ich euch sagen möchte, an was wir festhalten müssen. Gott ist unser Versorger auf allen Lebensbereichen. Im seelischen Bereich, im leiblichen Bereich und im geistlichen Bereich. Und er will nicht, dass wir von Menschen abhängig werden. Er will nicht, dass du dann hingehst und sagst, oh, weißt du, was mir heute passiert ist? Und dann tröstet er, ach du armer Junge, das tut mir aber leid für dich. Das ist nicht Gottes Weg. Gott hat was Gutes, warum soll uns das denn leid tun? Ja? Aber unsere Seele murrt dagegen. Unsere Seele meckert gegen diesen Weg. Aber nur so lernen wir Vertrauen. Vertrauen wird nicht werden wir nicht lernen, wenn wir unabhängig von Gott bleiben. Vertrauen werden wir immer nur dann lernen, wenn Gott uns in Situationen bringt, wo wir von ihm abhängig werden. Aber da fühlen wir uns ganz dreckig, ganz elend. Aber Gott sagt, ich werde was Gutes in dir hervorbringen. Ich werde dich in die absolute Ruhe bringen. Das ist Gottes Plan und daran halten wir fest. Amen.
Amen. Amen.